Ja. Okay, ich habe aus Versehen anscheinend auch irgendwo drauf gedrückt. Aber jetzt können mich, denke ich, alle hören. Ich habe mir gedacht, ihr habt mir gestern ganz viele Fragen stellen dürfen. Und ich habe heute Morgen eine Frage an euch. Und zwar, wie würdest du die FEG Schwelm in drei Adjektiven beschreiben? Ihr könnt mal ein bisschen drüber nachdenken und dann ruft doch einfach mal rein, was euch einfällt. Und ich erkläre euch gleich, wieso, weshalb, genau. Überlegt mal kurz und ich freue mich zu hören, was ihr sagen würdet. Gemurmel, ihr könnt es auch laut rufen, sonst kann ich es nicht hören. Vielseitig. Herzlicher Empfang. Spontan. Merke ich. Stimmt, muss ja. War provoziert. Gute Gespräche mit deiner. Ja. Okay, vielleicht fällt euch noch was ein im Laufe der Predigt und dann freue ich mich später auch noch davon zu hören. Ich stelle es ein bisschen aufs. Noch was? Musikalisch? Ja. Das nehmen wir noch mit auf. Genau, wenn euch noch was einfällt, ich freue mich, das später auch von euch zu hören und eure Gemeinde einfach ein bisschen besser noch kennenzulernen dadurch. Mir selbst wurde die Frage auch gestellt, deswegen dachte ich, bringe ich sie an euch. Und zwar am Ende von meinem Praktikum. Da sollte ich am Ende sagen, welche drei Adjektive mir für die Gemeinde einfallen würden. Und meine drei Adjektive damals waren motiviert, lebendig und ermutigend. Und das hat für mich ganz tief in mir was ausgelöst. Und zwar bin ich schon immer in die Gemeinde gegangen, schon seit Kind auf und habe viel in Gemeinde erlebt. Und Gemeinde ist für mich ein richtiger Wohlfühlort geworden. Ein Ort, an dem Menschen sich gegenseitig ermutigen, sich gegenseitig sehen und wahrnehmen, Anteil aneinander nehmen und Gutes zusprechen oder zu singen, wie wir das eben auch in dem Kinderlied ganz schön gesungen haben. In Gemeinde oder in meiner Traumgemeinde herrscht für mich eine Kultur der Ermutigung, so habe ich das mal genannt. Das habe ich auch erlebt in meiner Heimatgemeinde immer wieder, wenn Menschen aufeinander zugegangen sind und wenn ich beobachten durfte, wie sie sich gegenseitig was Gutes zugesprochen haben. Das durfte ich ganz viel im Praktikum erleben. Ich habe meine erste Gottesdienstleitung ganz spontan donnerstags vor dem Sonntag übernommen, weil jemand wegen Krankheit ausgefallen ist. Und das erste Mal auf der großen Bühne stehen in der Gemeinde. Und an dem Sonntag direkt haben mir 5 Leute aus dem Gottesdienstleiterteam geschrieben, eine liebe Ermutigung und ermutigende Worte zugesprochen. Und das erlebe ich auch immer wieder bei uns auf dem Campus in Eversbach in der Studiengemeinschaft. Wenn ich sehe, wie zum Beispiel die Erstsemestler, also die ganz frisch an die Uni kommen, da haben wir eine Tradition und zwar fahren wir gemeinsam immer auf Einkehrtage und wenn wir zurückkommen, hängt dann ein großes Plakat am Ortseingangsschild. Da steht drauf, Erstis are welcome. Also wir singen ganz laut für die Erstis und heißen die so willkommen. Und diese Kultur der Ermutigung, wie es da steht und wie ich es in Gemeinde erlebt habe, das ist ein zutiefst göttliches Prinzip. Denn das finden wir auch in der Bibel. Und das finden wir auch in dem Predigttext, den die Heike uns eben vorgelesen hat. Und zwar in Römer 15, Vers 5 steht, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Wenn wir das ernst nehmen, dann heißt das, dass von Gott her die Ermutigung kommt. Er ist der, der uns zuerst ermutigt. Er gibt uns die Kraft und er hilft uns dabei, das dann auch umzusetzen. Und wir sollen Jesus Christus als Maßstab nehmen. Denn so wie er seinen Mitmenschen begegnet ist und mit ihnen umgegangen ist, so sollen auch wir miteinander umgehen. Uns gegenseitig wahrnehmen, jeden im Blick halten, uns gegenseitig Gutes zusprechen. Und durch Gott und seinen Heiligen Geist, da können wir uns also auch gegenseitig ermutigen. Ermutigung kommt also von Gott her. Hast du das auch schon mal in deinem Alltag erlebt? Vielleicht hattest du mal einen schlechten Tag und ganz unverhofft erhältst du eine liebe WhatsApp-Nachricht von einem Freund oder einer Freundin. Oder du hast einen richtig vollen Arbeitstag, auf Vormittag auf der Arbeit und in der Mittagspause bringt ein Kollege auf einmal Kuchen mit. Oder du hast vielleicht gerade eine schwere Zeit und auf einmal liegt eine Postkarte mit einem lieben Bibelwort bei dir im Briefkasten. Und ich selbst, das kann ich erzählen, kenne das nur zu gut. Wir hatten als Familie mal eine schwere Zeit von Krankheit. Mein Papa ist krank geworden und innerhalb von einem Jahr auch gestorben. Und in dieser Zeit haben wir besonders die Gemeinde als einen Ort der Sicherheit und der gegenseitigen Unterstützung erlebt. Es wurde für uns gebetet, wir sind immer wieder besucht worden und es wurde für uns ganz haptisch auch einfach gekocht, damit wir das aus dem Blick haben. Und ganz besonders in dieser Zeit von diesem Jahr und noch darüber hinaus haben wir an unterschiedlichsten Stellen und Orten ganze 28 Mal einen einzigen Bibelvers zugesprochen bekommen. Und zwar den Bibelvers aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und das hat für mich ganz doll in mich reingesprochen, dass Gott mich ermutigt, auch in dieser schweren Zeit mich und uns als Familie trägt. Und das hat er uns ganz persönlich gesagt, aber das hat er uns vor allem auch durch unsere Geschwister im Glauben gesagt, die uns da ermutigt haben. Solche Ermutigungen oder auch andere Ermutigungen, die können dir den Tag versüßen und dir sogar durch eine schwere Zeit helfen. Gehen wir einmal in den Predigttext. Wir finden hier eine ganze Fülle an Begriffen und Gedanken. Viele Zitate aus dem Alten Testament und ich habe einfach mal die wichtigsten Stichworte aus dem Predigttext aufgeschrieben. Das ist eine ganze Menge. Es geht um Nächstenliebe, um Geduld, Hoffnung, gute Gemeinschaft, Ermutigung, Gotteslob, Freude, Frieden, Glauben, die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus geht hier auf ganz viele unterschiedliche Bereiche des Glaubenslebens ein. Und doch ist die Frage, die jetzt hier über der Predigt stehen soll, was ist eigentlich die Grundlage für ein gutes Zusammenleben in der Gemeinde? Ich dachte, ich ordne mal noch ganz kurz ein, wo befinden wir uns hier eigentlich bei dem Bibeltext in der Bibel? Und zwar ist es im Brief von Paulus an die Römer, ganz am Ende, vorletztes Kapitel, glaube ich. Genau, vorletztes Kapitel, 15. Kapitel. Paulus hat schon ganz viel an die junge Gemeinde in Rom geschrieben und jetzt geht's aufs Ende zu. Und Paulus wird hier ganz konkret. Und er mutet seinen Lesern damals und aber auch heute einiges zu. Denn was er schreibt, das war schon damals keine leichte Kost und ist auch für uns heute, denke ich, ab und zu schon mal ein bisschen herausfordernd. Paulus, der nimmt nämlich wenig Rücksicht auf unsere angeborenen, sehr menschlichen Bedürfnisse. Er nimmt wenig Rücksicht auf den Wunsch, nach etwas Besonderes zu sein, zu den Starken zu gehören. Denn in Vers 1 und 2 schreibt er schon direkt: Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwäche ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Wir sollen also auf den anderen zugehen, auf ihn eingehen. Wir sollen überlegen, was wir in ihm aufrichten können, wie wir ihn aufbauen können, wenn er mal durchhängt. Vielleicht mag der ein oder andere jetzt denken, typischer Gutmensch, ein bisschen weltfremd vielleicht auch. Doch das ist keine überspitzte moralische Forderung von Paulus hier. Es geht schlicht und einfach um das zutiefst Menschliche, ohne das wir nicht leben können. Denn wir sind nun einmal soziale Wesen. Wir sind aufeinander angewiesen, vom Babybettchen bis zum Sterbebett. Klar, mal mehr, mal weniger, aber trotzdem immer wieder. Mal geht es um körperliche Hilfe, die wir einander helfen sollen, und mal geht es um seelischen Beistand. Jeder für sich und alle gegen alle, das geht einfach nicht immer. Wir brauchen einander, schon mit ein bisschen Höflichkeit, Nettigkeit, Ermutigung im Kleinen und aber auch mit ernsthaftem Bemühen um soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde im Großen. Doch wenn wir das ganz alleine schultern wollen, kommen wir da schnell an unsere eigenen Grenzen. Immer den Nächsten im Blick haben. Immer darauf achten, was mein Gegenüber gerade braucht. Immer Hilfestellung leisten. Das ist eine ganz schön große Aufgabe. Das kann an der einen oder anderen Stelle schon mal ganz schnell überfordernd werden. So intensiv können wir uns doch gar nicht immer auf unseren Nächsten einstellen. Und das wusste auch Paulus, denn auch er war ja schließlich ein Mensch. Er kannte auch seine eigenen Grenzen und Schwierigkeiten und diese geforderte Selbstlosigkeit, die wusste auch er, ist ganz schön herausfordernd. Und das weiß aber auch Gott. Er kennt uns mit unseren Stärken und aber auch mit unseren Schwächen und Grenzen. Er weiß eben, was uns gerade leicht fällt und wo wir uns ein bisschen schwer mit tun. Deshalb schreibt Paulus in Vers 7 auch: Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Wir erleben das doch am eigenen Leib, sagt er hier. Wir erfahren es ganz tief in unserem Inneren, was es heißt, ohne Wenn und Aber akzeptiert zu werden. So wie wir sind, mit allen Fehlern und Schwächen, wir wissen, wohin wir gehören und wohin wir uns wenden können. Und dann ist es doch eigentlich nur konsequent, wenn wir das, was wir in uns erfahren durch Gott, dann auch weitergeben an unseren Nächsten. Dass wir einander so annehmen, wie wir sind. Und zwar so, wie wir selbst von Gott in seinem Sohn Jesus Christus angenommen werden. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das ist nach Bonhoeffer der schönste Trauspruch der ganzen Bibel. Ich frage jetzt nicht, wer den als seinen eigenen Trauspruch hat. Es wird vielleicht der eine oder andere sein. Und das ist auch kein Zufall. Denn das Zusammenleben in der Ehe, das ist doch das Paradebeispiel, was es heißt, sich einander anzunehmen. Im Guten wie im Schlechten. Einer nimmt den anderen an, wie er ist. Er muss nicht erst liebenswert gemacht werden. Man kann einander bedingungslos vertrauen. Das ist ein solides Fundament. Aber Paulus, wenn er hier an die Römer schreibt, dann denkt er wahrscheinlich eher weniger an die Ehe und er denkt auch nicht unbedingt an das Zusammenleben im Allgemeinen, sondern ihm liegt hier ganz besonders die Gemeinde am Herzen. Die Gemeinden, die überall rund ums Mittelmeer gerade aus dem Boden sprießen und dort im Umgang miteinander müssen die frisch gebackenen Christen ihren Glauben bewähren. Alle verbindet der neue Heilige Geist. Und ansonsten sind sie ein bunt gemischter Haufen. Von Hause aus sind sie Juden, aber auch Griechen oder Römer. Sie sind Männer und Frauen. Manche sind gebildet, aber die meisten kommen eher aus bescheidenen Verhältnissen. Darunter sind viele Sklaven und Hafenarbeiter. Und das können auch wir heute gut nachvollziehen, oder? Schauen wir uns doch mal in unseren Gemeinden um. Wir sehen mehrere Generationen, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Kulturen und Sprachen, unterschiedliche Lebensphasen, in denen wir stecken. Vom Kind über Teenager, junge Erwachsene, junge Familien, Eltern, die ihre Kinder so langsam aber sicher aus dem Haus, wo die Kinder so langsam aber sicher das Haus verlassen. Singles und Alleinstehende, Rentner, Kranke und noch vieles mehr. Ihnen, ja uns allen, hämmert der Apostel hier ein, nehmt euch an, so wie ihr nun mal seid. Ihr Starken seid nicht so hochmütig und selbstgefällig und ihr Schwachen seid nicht rechthaberisch und kleinlich. Denn alle gehören dazu und zwar so, wie sie sind. Alle gehören dazu und bilden einen Leib. Auf keins kann man verzichten, keins darf verloren gehen. Macht also das Beste aus eurer Vielfalt. Denn nur so kann die Gemeinschaft aufgebaut und gestärkt werden. Aber bei all der Seifenblase, die vielleicht Gemeinde hier gerade bildet, will doch niemand leugnen, dass es auch mal Konflikte oder Spannungen in Gemeinde gibt. Da verändert sich zurzeit so viel und wir sehen es auch ganz speziell bei uns im Bund. In den manchen Gemeinden geben oft eher Finanzprobleme das Konzept für die neuen Strukturen vor als große Gedanken. Da werden Gemeinden vereinigt, Gottesdienststätten aufgegeben und manche in den Gemeinden, die sehen das als Chance, andere möchten aber lieber festhalten an dem, was immer schon war. Das kann dazu führen, dass manchmal Kleinigkeiten wichtiger werden als das große Ganze. Dass man sich gegenseitig für die unterschiedlichen Meinungen runtermacht. Dass man mehr im Blick hat, wo man sich unterscheidet, als was einen eigentlich verbindet. Was dann fehlt, ist ein Weitblick, der Horizont und der Blick für das Gemeinsame. Und wenn ich hier von Gemeinde als einem Ort der Ermutigung spreche, dann ist das für mich keine rosarote Wahrnehmung von Gemeinde, in der nichts fehlbar ist. Denn auch ich selbst habe schon einiges an Verletzungen in Gemeinde erlebt. Aber wenn ich hier von Gemeinde als einem Ort der Ermutigung spreche, dann ist das für mich ein Sehnsuchtsort. Der Ort, an dem wir zuallererst auf Gott ausrichten. Uns von Gott erfüllen lassen, ermutigen lassen, uns mit seiner Kraft ausrüsten lassen, so wie es in Vers 5 steht, und dann nach Jesus als unser Maßstab für unser Leben leben und den Umgang miteinander wahren. Und auch Paulus spricht hier nicht unbedingt von einem Ist-Zustand, sondern von einem Wunsch, wie Gemeinde nach Gott aussehen kann. Das fehlte auch damals in der Gemeinde in Rom. Auch sie brauchte eine Perspektive, um herauszufinden aus den Verstrickungen. Paulus erinnert an die gemeinsame Grundlage. Er wirbt um Verständnis und ruft zur neuen Perspektive auf. Er tut das mit Blick auf die Bibel, auf die Heilige Schrift, das Buch des Trostes, wie es Paulus selber schreibt. Wer das miteinander teilt, wer sich im Gottesdienst und im Alltag davon bewegt weiß, der teilt viel und findet gemeinsam zum Lob Gottes. Deshalb schreibt er in Vers 6, Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Ziel, so schreibt Paulus. Darauf baut alles miteinander auf. Sucht das Gemeinsame, sucht das, was euch verbindet. In einer Gesellschaft, die immer mehr das Trennende hervorhebt, sucht das, worauf ihr euch einigen könnt. Und nutzt eure Gemeinsamkeit und eure Stimme, um Gott damit die Ehre zu geben. Vielleicht fragst du dich jetzt, das ist ja schön und gut, aber wie kann das ganz praktisch in unserem Leben heute hier in Schwelm aussehen? Dazu habe ich dir 7 Fakten mitgebracht, warum Ermutigung genau dein Leben revolutionieren kann. Punkt 1. Dein Leben, das bekommt durch Ermutigung eine grandiose Grundstimmung. Eine ermutigende Grundhaltung, die wirkt sich nämlich auf alle Bereiche deines Lebens aus. Wenn du zunächst Gutes annimmst und jedem Menschen mit Respekt und Annahme begegnest, dann wird sich Frieden in dir einrichten. Dieser Friede, der sorgt für diese grandiose Grundstimmung, die in nicht geahnte Bereiche unseres ganzen Lebens ausstrahlen kann. Daraus entsteht eine Haltung der Ermutigung, eine Kultur der Ermutigung, die Besseres und Größeres aus Situationen und Menschen herausholen wird, als du es geahnt hättest. Zweitens, dein Denken wird positiv und konstruktiv. Dein Denken, das bestimmt dein ganzes Leben. Deine Gedanken, die sind sozusagen die Schaltzentrale und sie formen dein Herz und deine Haltung gegenüber anderen Menschen und Situationen. Denn im Alltag reagiert oft deine Grundstimmung und deine Herzenshaltung auf das, was deinen Weg kreuzt. Wirst du ermutigt, dann beeinflusst das dein Herz und dein Denken neu. Dadurch wirst du stärker und überwindest Herausforderungen mit einer neuen Leichtigkeit. Punkt 3. Du wirst ermutigt und du bist eine Ermutigung wert, nicht deine Leistung. Worte haben eine gewaltige Macht und sie können einen direkt ins Herz treffen. Gut ist es, wenn es sich um ermutigende Worte handelt. Denn ist dir mal aufgefallen, wie oft wir Menschen nur für das loben und an dem ermutigen, was sie leisten und bringen? Aber was passiert, wenn wir Menschen in dem ermutigen, wer sie sind und was sie ausmacht? Was, wenn wir Menschen in den Vordergrund stellen und so viel tiefer greifend ermutigen können? Zum Beispiel kann das so aussehen. Zeit mit dir zu verbringen ist wertvoll für mich. Du als Person bereicherst mich. Es ehrt mich, dein Freund sein zu dürfen. Du bist mir ein Vorbild. Ich bin gern in deiner Nähe und schau dir zu, wie du mit anderen Menschen umgehst. Was kann ich tun, um dich zu unterstützen? Denn so oft werden wir nach dem beurteilt, was wir leisten und tun. Dabei ist der Mensch so viel wichtiger als seine Leistung. Wie schön ist es, unseretwegen ermutigt zu werden und nicht nur für unsere Leistung. Punkt 4. Du wirst sensibel für dein Gegenüber. Vielleicht kannst du mal den Test machen und nimm dir mal einmal am Tag vor, jemanden zu ermutigen. Das wird am Anfang gar nicht so leicht fallen, aber mit der Zeit wirst du sensibler für dein Umfeld und dir fallen Situationen auf und Menschen, die du ermutigen kannst. Und das wird richtig anfangen, Spaß zu machen. Punkt 5. Du machst einen Unterschied im Leben von anderen Menschen. Ermutigungen können Leben verändern und Hoffnung verbreiten. Menschen anzunehmen, so wie sie sind, und sie zu ermutigen in dem, was sie sind, das stillt ein absolutes Grundbedürfnis von Menschen. Oft kann ein positives Wort oder allein die Tatsache, dass du dein Gegenüber so annimmst, wie es ist, Kraft schenken. Mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, andere an und Gutes zuzusprechen, macht oft einen Unterschied, den du vielleicht nicht für möglich gehalten hättest. So kann jemand, der einen schlechten Tag hatte, wieder lächeln. Jemand, der am Boden zerstört ist, wieder Hoffnung schöpfen. Und jemand, der einsam ist, merkt, dass er gesehen wird. Punkt 6. Du wächst über dich hinaus. Ermutigungen werden dich mutig machen. Und deine Ermutigungen werden anderen Mut zusprechen. So wird es möglich sein, groß zu denken, Träume zuzulassen, sich manchmal auch auf dünnes Eis zu begeben, um Dinge auszuprobieren. Denn oftmals sehen wir in anderen Menschen viel mehr, als du in dir selbst siehst. Und mit einer Portion Rückhalt von anderen wird die Ermutigung noch untermauert. Und Punkt 7. Du wirst selber ermutigt. Die Bibel, die ermutigt uns dazu, in Freiheit und Liebe zu leben, indem wir Jesus Christus als unseren Retter annehmen. Denn er hat den Zugang zu Gott ermöglicht. Und Gott schenkt seine bedingungslose Liebe, die uns selbst von Liebe übersprudeln lässt. Dadurch, dass du wundervoll und exakt so geschaffen bist, wie Gott es wollte, kannst du mit deinen Stärken und Schwächen, Talenten und Macken dich selbst annehmen. Gott sieht nämlich nichts als Schönheit in dir und deinem Charakter. Er ermutigt dich, diese Liebe und Wertschätzung anzunehmen und daraus andere zu ermutigen. Weil Jesus dich liebt, kannst du andere lieben. Hier nochmal die 7 Punkte. Dein Leben bekommt eine grandiose Grundstimmung. Dein Denken wird positiv und konstruktiv. Du bist eine Ermutigung wert, nicht deine Leistung. Du wirst sensibler für dein Gegenüber. Du machst einen Unterschied im Leben von anderen Menschen. Du wächst über dich hinaus und du selbst wirst ermutigt. Und ich glaube, dass das gerade jetzt wichtig ist. Gerade jetzt in Zeiten des Krieges, wie es in der Ukraine ganz nahe herrscht, gerade jetzt in Zeiten von Kälte, wobei es jetzt ja auch wieder wärmer wird, aber trotzdem steigender Energiekosten, gerade jetzt in Zeiten von Finanz- und Bankenkrise, gerade jetzt in Zeiten von Inflation und steigenden Preisen. Denn Paulus nennt ein wichtiges Stichwort, durch genau diese Zeit, wie wir sie jetzt erleben, durchträgt. Hoffnung. Dabei ist die gemeinsame Hoffnung nämlich eine starke Kraft. An den Gott der Hoffnung zu glauben, das bedeutet, alles Gute von ihm zu erwarten, die Chance zu sehen, die an jedem Tag wieder neu sein kann. Es bedeutet einfach, im Leben mit Gott zu rechnen. Hoffnung beflügelt und trägt hinweg über so manches Hindernis. Und sie macht stark und mutig für einen selbst und für andere. Ohne Hoffnung kann kein Mensch leben. Wir gehen in großen Schritten auf Ostern zu. Ostern führt uns den Grund der Hoffnung nämlich ganz deutlich vor Augen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war bereit, für uns und unsere Schuld zu sterben. Er, der sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, hat alle unsere Schuld auf sich genommen und sie ein für alle Mal ans Kreuz gehängt. Er ist gestorben, damit wir leben dürfen und zu Gott kommen können. Wenn das kein Grund zur Hoffnung ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist die Botschaft, die Paulus für die Gemeinde hat. Diesen Wunsch gibt er ihr mit. Was immer euch gerade quält, wie schwer es jetzt auch sein mag, Gott weckt diese Hoffnung in euch, die euch verbindet untereinander und die euch tröstet. Er gebe euch seinen Heiligen Geist, damit ihr Zukunft sehen und Frieden finden könnt. Denn der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und zwar gerade jetzt. Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger sein. gerade jetzt unseren Geschwistern im Glauben durch Gottes Wort ermutigen und im Gebet begleiten. Gerade jetzt unseren Freundinnen und Freunden durch liebe Worte zeigen, dass wir an sie denken und was sie uns bedeuten und sie darin ermutigen. Und gerade jetzt unsere Familie als Bereicherung und nicht als Last erleben und ihnen in Ermutigung begegnen. Lasst uns also von Gott erfüllen lassen mit seiner Ermutigung und Kraft und Jesus als Maßstab nehmen, so wie Paulus das schreibt, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für einen Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du es bist, der uns ausrüstet für das, wie wir miteinander umgehen. Ich danke dir, dass du dir Gemeinde ausgedacht hast als den Ort, an dem wir uns gegenseitig ermutigen, uns wahrnehmen und sehen und vor allem uns aber von dir erfüllen lassen. Ich danke dir dafür, dass du es bist, der uns Kraft schenkt, der uns annimmt, so wie wir sind, damit wir einander in Ermutigung und Liebe begegnen können. Danke für deine Gemeinde, deinen Ort und deinen Geist, der in uns wirkt. Amen.